Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Kleinen. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit
Christine Schey.
Mein Bielefeld-Geräusch
sind die Stimmen meiner Freunde und meiner Familie.
Mein Bielefeld-Platz.
Der Bunker Ulmwall und die Extra-Blues-Bar.
Mein Bielefeld-Gefühl.
Zu Hause.
Christine, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge des Bielefelder Podcasts.
Schön, dass du da bist.
Ja, voll. Hallo, hallo, hallo.
Hallo, hallo.
Christine, ganz viele Menschen in Bielefeld haben dich schon gesehen und gehört, vor allen Dingen auf den Bühnen dieser Stadt mit deiner Gitarre. Du bist Sängerin, Gitarristin, Songschreiberin. Mhm. Ohne Musik kann ich mir mal vorstellen, wäre alles Murks, oder?
Nee, es wäre nicht alles Murks, weil es gibt ja auch viele andere schöne Dinge. Mhm. Aber für mich ist es auf jeden Fall ein ganz wichtiger Ausdruck und ein ganz, ja, gehört auf jeden Fall zum Leben dazu. Ich kann es mir nicht vorstellen ohne. Ja. Aber Murks ist dafür nicht alles andere.
Okay. Murks wäre zu groß, weil es dann einfach, du sagtest es gerade schon, so viele andere Dinge gibt.
Genau, genau. Ich versuche mich damit auch gar nicht so sehr zu identifizieren, auch wenn das so krass schon so lange Teil von mir ist, ja, und ich das so ausdauernd ausübe, sage ich mal, weil es mich dann so limitiert, mich so irgendwie einfach immer so darzustellen als Musikerin.
Ja.
So in erster Linie möchte ich einfach durchs Leben gehen und Dinge wahrnehmen und hoffe, dass ich sie tief genug wahrnehme, dass sie im Ausdruck auch interessant sind.
Ja. Das finde ich super spannend, weil ich natürlich genau diese Schublade auch aufgemacht habe. Christine ist Musikerin.
Mhm. Ja, ist ja auch voll,
ne?
Okay.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Und es ist, du hast völlig recht, es ist ein großer Teil, aber ich würde jetzt nicht als erstes sagen, okay, ohne das wäre mein Leben nicht lebenswert,
ja,
oder so. Das wäre es trotzdem, weil ich finde, das Leben ist ein großes Geschenk.
Ja. Was macht dir am allermeisten Freude?
Singen.
Mhm.
Meine Tochter.
Mhm. Wie alt ist die?
Die ist 6.
Mhm.
Ja, die ist mein Augapfel.
Mhm.
Sehr stolz auf sie. Und Yoga. Yoga ist meine, mhm, zweite Leidenschaft. Ashtanga-Yoga. Ja.
Okay.
Genau. Das sind so die Dinge. Mein Hund macht mich glücklich, meine Freunde. Der Wald macht mich glücklich. Überhaupt Natur. Ist immer so eine Zuflucht und so ein Ort, wo ich mich gut aufgehoben, mhm, fühle. Alles Mögliche. Lustige Filme. Gute Gespräche.
Du sagst ja von dir, du hast deine Stimme, deine Gitarre und deinen Humor.
Hm.
Du sagst lustige Filme. Wie ist dein Humor? Wie stelle ich mir deinen Humor vor?
Boah, also ich kann super albern sein.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe das auf meiner Homepage geschrieben.
Ja, genau.
Ich versuche natürlich im Kontakt mit dem Publikum aufzunehmen. Mal mehr, mal weniger. Es kommt so ein bisschen auf meine Stimmung an.
Ja.
Aber hoffe ich, dass ich einfach auch ein bisschen Wortwitz habe zwischendurch oder dadurch, dass ich so unbedarft dran gehe und mir nicht vorher irgendwas überlege, ist es wahrscheinlich, mhm, schnell dann auch ein bisschen witzig.
Humor, finde ich, ist ja so mit das Elementarste.
Voll.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich rettet Humor ganz oft.
Genau,
mich auch. Mir macht Humor ganz viel Freude natürlich, ne, ist klar. Ich finde auch, dass Humor ganz oft Türen öffnet.
Total.
Wie ist das bei dir?
Ja, also ich finde, es verbindet Menschen,
mhm,
ohne dass man auch viel mehr sagen muss. Also wenn man über die gleichen Sachen lacht und selbst wenn es nur eine Sache ist, die man gemeinsam beobachtet und darüber lacht, ist das total verbindend. Also sofort hat man ja ein Gefühl, man hat einen neuen Freund oder eine neue Freundin.
Ja, total.
Genau, und ich finde, ja, Humor sehr, sehr wichtig. Also man, mhm, kann es natürlich auch übertreiben und wenn man da irgendwie affektiert dran geht, dann hat das ja auch überhaupt, ja, gar keinen Sinn. Aber ich finde es schlimm, wenn man das Leben so ultra ernst nimmt.
Mhm.
Jedenfalls hat mir das nie gut getan. Das liegt natürlich auch immer nah am Wein, ne?
Mhm.
Also da muss man auch, glaube ich, ehrlich mit sich sein, ob man jetzt gerade einfach ein bisschen durchdreht,
ja,
und es übertreibt oder ob es einfach ein ehrliches Lustigsein ist. Aber
ja. Du hast gerade gesagt, wenn man sich selbst zu ernst nimmt, das hat dir nicht gut getan. Gibt es da Beispiele für?
Oh ja, Tausende. Wo fange ich denn an? Also erstmal nimmt man sich selbst ja oft viel zu ernst.
Mhm.
Da geht's ja los. Oder seine Ängste übrigens auch.
Mhm.
Ich glaube, dass wenn man danach geht, was man für Ängste hat, dann kann man ja fast gar nichts machen. Mhm. Weil man hängt ja oft immer in irgendwelchen Vorstellungen entweder rum, die so mit der Zukunft zu tun haben. Und das ist so Versagensängste oder Ängste, abgewiesen zu werden oder keinen Erfolg zu haben oder solche Dinge. Oder man hat Schwierigkeiten mit der Erinnerung. Also das Gehirn ist ja zu beiden extrem fähig, das ist ja auch toll. Mhm. Aber wenn man das übertreibt und nicht weiß, wie man damit umgeht, dann ist es halt schwierig, ne? Und ich versuche nicht immer zu glauben, was ich denke, wenn ich merke, es ist nicht zielführend oder dass es mir irgendwie nicht gut tut.
Ja.
So, dann versuche ich das auch so beiseite zu lassen.
Ich habe letztens ein tolles Interview gelesen mit Will Smith. Hm. Der sagte, 99% des Scheißes, mit dem man sich auseinandersetzt, passiert halt nicht.
Ja, voll. Ja. Genau. Und selbst wenn es dann passiert, dann kann man ja immer noch damit umgehen.
Ja, ja, aber eben nicht schon mal im Vorfeld alles zerdenken.
Nein.
Okay, wie machst du das? Ich frage für eine Freundin.
Hallo Freundin. Oh, oh. wie ich das mache? Mhm. Wie gesagt, also ich versuche selber wahrzunehmen, was ich denke.
Ja. Also es dir bewusst machen, reflektieren.
Genau. Also Moment, dass mir klar ist, was gerade passiert in meinem Denkmuster und mich davon dann zu distanzieren.
Rauszoomen.
Das versuche ich, genau. Das klappt natürlich mal mehr, mal weniger. Aber ich glaube, umso mehr man das macht, desto mehr Übung bekommt man darin. Und ich glaube, da kann man auch gar nicht sagen, ja, Meditation oder ins Kreative gehen. Ja klar, das sind dann aktive Sachen, die die bestimmt gut sind, generell.
Ja.
So. Aber erstmal ist es ja schön, wenn man merkt, was man, also dass man nicht Opfer seiner eigenen Gedanken ist oder seiner eigenen Gefühle, sondern das absolut lenken kann.
Ja.
Nicht alles. Und manches ist schwerer, manches leichter, aber ich denke, man kann ansetzen.
Oder sich zumindest erstmal, ich finde, das ist der erste wichtige, gute Schritt, sich bewusst machen.
Voll.
Okay, na, hier ist gerade Affenkäfig im Kopf.
Genau.
Dann bist du hier und jetzt und alles ist gut.
Genau.
So. Oder es ist vielleicht auch nicht gut.
Ich sag dir
immer
mal was. Ich finde auch dieses, sich in einer Opferrolle zu sehen, hat auch echt was sehr Ego-Beladenes. Mhm. Also weil, ich meine, es gibt so viele Menschen auf der Welt und es gab so viele und es wird noch so viele geben, hoffentlich, wenn wir uns nicht selber jetzt mit dem Klima vor die Wand fahren. Aber es ist einfach, sich selber die ganze Zeit, also das Gefühl zu haben, das Leben ist mir noch irgendwas schuldig, finde ich den größten Quatsch. Ja. Also wenn, dann sind wir dem Leben was schuldig, aber nicht dem Leben uns, das Leben uns.
Ja, wobei ich da, glaube ich, auch nochmal unterscheiden würde, also nehme ich mich selbst zu ernst, indem ich zu viel grübel und zu viel mache und ob ich ein Opfer bin. Also ich finde, das sind nochmal zwei verschiedene Sachen, oder?
Das stimmt, wahrscheinlich.
Also ob ich mich in so einer Opferhaltung, oh, ich kann ja nichts machen, finde ich auch mega anti, ganz schlimm. Mhm.
Ja, aber auch wenn man sich nicht als Opfer in dem Sinne sieht, aber gleichzeitig ja trotzdem macht, wenn man in diesen Ängsten hängt, ist es ja trotzdem, geht es ja die ganze Zeit um einen selbst und nicht um das Leben, um das Leben an sich, wo man sich vielleicht in den Dienst von stellen kann. Das jetzt klingt ein bisschen hochtrabend, aber das versuche ich zumindest.
Das ist ein guter Gedanke, der gefällt mir.
Mir auch. Aber wer weiß, was ich nächstes Jahr sage. Ich ändere das in meine Sichtweisen.
Aber ist das nicht auch gut? Also es ist nicht schwierig, wenn man immer konstant bleibt?
Tja, ja, gut wäre es, wenn halt, wenn es halt positiv bleibt. Und, oder ist das, nee, nicht positiv, gefühlt das gar nicht so. Es ist einfach, also letztendlich geht es ja darum, haben wir Freude in dem, was wir tun? Und können wir das vielleicht sogar teilen, ne? Ich finde, das ist ja, ich meine, wir werden alle sterben, wir wissen alle nicht wann. Und ich finde das eigentlich schon Grund genug, einfach ins positive Machen zu kommen.
Mhm.
So.
Schön.
Ja.
Trifft gerade heute einen Nerv bei mir.
Ja.
Das ist gut.
Ja.
Gibst du gerne weiter, also deine Gefühle, deine Gedanken?
Ich habe jetzt ehrlich gesagt, was ich jetzt gesagt habe, eigentlich noch gar keinem so richtig gesagt.
Och.
Nee, also ich, vielleicht rede ich manchmal mit Freunden so ein bisschen in der Richtung, aber nee, ich muss das nicht unbedingt teilen. Also außer jemand fragt mich irgendwie, dann kann ich gerne sagen, wie ich das sehe, aber eigentlich nicht so viel.
Spannend, super spannend.
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist es das Evangelische Klinikum Bethel und Krankenhaus Mara. In ihrem eigenen Podcast 24/7 trifft Moderator Philipp Katzmann super interessante Menschen aus den Kliniken und dem Krankenhausmanagement. Sie alle berichten aus ihrem Alltag und erklären, warum man sein Herz an die Niere verlieren kann, wie es sich anfühlt, am Hirn zu operieren oder wie die Pflege der Zukunft aussieht. 24/7. Ab sofort zu hören auf allen Podcast-Plattformen oder auf evkb.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin im ländlichen Hoberge groß geworden. Mhm. Mein Opa war Landwirt und daher war meine Familie da recht alt eingesessen. Also nicht irgendwer, wohnen ja recht viel, ich sage mal, wohabende Menschen in Hoberge.
Ja, schickimicki.
Haben wir jetzt nicht so unbedingt zugehört, also jedenfalls nicht zu diesem finanziellen Aspekt. Und da, das war eine wunderschöne Kindheit im Grünen. So. Und ich hatte kurze Haare und bin auf Bäume geklettert und wir hatten immer Tiere, also vor allem immer Hunde und manchmal war die Weide dann verpachtet, dann hatten wir Pferde oder Schafe, wir hatten auch mal Gänse und Enten und sowas. Also darum bin ich sehr tierverbunden auch und ja, halte mich gern in der Natur auf.
Ist das eine Kraftquelle?
Total.
Ja. Wann kam die Musik?
Also ich glaube, dass die schon immer so Teil von mir war. Also gesungen habe ich, seit ich mich erinnern kann. Aber meine Eltern haben das, glaube ich, gar nicht so hochgehängt damals, weil sie so gedacht haben, jedes Kind singt. Und es ist irgendwie, ich habe in der Grundschule, so wie viele auch, Blockflöte gelernt und habe das aber ultra gerne gemacht. Ich habe die sogar mit in Urlaub genommen. Und
nicht dein Ernst?
Genau.
Okay.
Dann habe ich mit 8 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, klassisch. Hatte dann aber mehr und mehr dann so die Schwierigkeiten, dass ich das eigentlich selbst interpretieren wollte und nicht so, wie es da steht mit Piano und Pforte, sondern ich habe das oft andersrum gespielt, weil ich es anders empfunden habe oder wollte dann eigentlich mehr so in Jazzbereich, hatte dann aber jedenfalls, als ich 13 war, dann nicht so richtig Lehrer gefunden, habe aber dann irgendwie bin ich auf Gitarre gekommen, dann habe ich Gitarre angefangen zu üben und dann auch mehr gesungen. Und dann war ich früh in einen Irish Pub gegangen und habe mir da die Musiker angehört. Ich sage extra nicht MusikerInnen, weil da waren damals irgendwie keine, oder vielleicht eine, aber sonst eigentlich nur Musiker. Und ich habe aber gedacht, boah, ich will das auch machen, ich will auch auf einer Bühne stehen, ich will singen, ich will das teilen, ich will laut sein, ich will das als Ventil haben.
Also ich stell mir das vor. Also ich habe vor meinem inneren Auge habe ich jetzt so einen Wildfang, der erstmal gemacht hat, was er wollte, so ein bisschen.
Ja,
also
schon.
Auf Bäume geklettert und dann, okay, ich mache auch in der Musik, was ich will.
Ja.
Ja, ist das voll. Was sich durch dein Leben dann gezogen hat auch? Dieses?
Ja, ich habe schon immer sehr unorthodoxe Entscheidungen getroffen, habe ich so das Gefühl. Ich war ja auf dem Gymnasium in Bethel und dann bin ich aber in der 11 abgegangen, weil ich da schon an den Wochenenden gespielt hatte. Und ich wusste, dass ich nicht Musik studieren will, weil alle, die ich toll fand, haben nicht studiert. Und ich wollte nicht zu glatt klingen. Ich wollte gebrochen bleiben vielleicht oder irgendwas ich sage mal, Poliertes daran haben. Und ich hatte die Befürchtung, ich weiß nicht, ob sich das auch bewahrheitet hätte, aber dass ich vielleicht so eine Eigenart von mir gar nicht so sehr behalten hätte. Und habe gedacht, okay, da muss ich einfach spielen und hart arbeiten und wollte natürlich auch nicht in Bielefeld bleiben. Ich bin dann rumgefahren. Ich hatte irgendwann auch einen VW-Bus und bin dann damit durchs Land gefahren. Hatte dann auch mit Freunden in Holland gespielt und in der Schweiz. Und dann bin ich auch recht früh in die USA geflogen, dann öfter für mehrere Monate. Und habe eigentlich offiziell nichts gelernt. Bis heute. Ja, gut, ich habe irgendwann dann mit Mitte, Ende 20 eine Basis-Yoga-Ausbildung gemacht und habe aber die auch dann eher durch Workshops vertieft oder durch eigene Praxis und bin dann auch irgendwann ziemlich zügig da zum Nebenbei-Unterrichten gekommen und mache das so total gerne.
Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, so Leute, 11. Klasse?
Ja, es gab natürlich Gespräche, ne? Also die haben aber auch gesehen, dass ich da einfach genau wusste, was ich wollte. Und die haben mich immer unterstützt und mir vertraut irgendwie schon recht früh in dem, was ich so machen wollte. Klar, die Weitsicht ist so eine Schwierigkeit als junger Mensch. Ne? Man kann ja nicht wissen. Und jetzt, guck mal, ich bin 39. Ich habe damals auch gedacht, dass ich bekannter wäre, als ich es jetzt bin. Und jetzt habe ich aber gar nicht mehr so das Problem damit. Also, weil mir geht es darum, dass ich es machen kann. Das ist für mich erfolgreich sein. Ich könnte gerade gar nicht auch so auf riesige Touren gehen, weil ich Mama bin. Ich möchte nicht einfach weg sein. So. Und es hat sich jetzt so ergeben, ne? Und ich habe auch kein Team jetzt oder so, keine. Ah, jetzt schweife ich ab, ne? Was wollte ich sagen? Meine Eltern. Genau, es gab natürlich Gespräche. Mein Vater hat auch damals gesagt, okay, da musst du aber auch wirklich selbstständig sein und hatte mir dann geholfen, noch in die Künstlersozialkasse zu kommen und so Themen mit der Krankenversicherung und so zu klären und steuerlich und so weiter, wie das so halbwegs geht. Und dann habe ich dann so irgendwie das so weitergemacht und hauptsächlich von Auftritten gelebt und habe dann auch recht erst nach 10 Jahren später angefangen, auch Gesang zu unterrichten nebenbei.
Für mich klingt das wie so ein Roadmovie. Ich habe so 70er-Jahre-Bilder im Kopf. Keine Ahnung. Klischee, ne?
Also es romantisiert das etwas und es ist auch irgendwie auf eine Art romantisch. Ne? Also es ist schon, es war jetzt echt nicht immer leicht. Ne? Und ich habe auch mehrmals das mich doch in Frage gestellt, ob das richtig war, ob ich nicht doch hätte studieren sollen. Und dann habe ich gedacht, mache ich das Abi nach und studiere ich noch. Aber ich dachte auch, selbst wenn ich jetzt was studiere, oft ist man dann ja auch, oder was ich von Freunden auch mitbekomme, dann fertig. Und dann macht man nachher doch einen Job, der gar nicht so viel Spaß macht, weil es nicht genau das Thema trifft oder keine Ahnung. Oder viele wissen auch gar nicht in dem Alter, in dem ich war, was sie wollen, ne? Und wursteln sich dann so durch. Und ich habe da großes Verständnis für. Ich bin froh, dass ich was hatte, wo ich das weiß. Und klar, niemand hat mir gesagt, dass das leicht wird. Das wollte ich auch gar nicht. Ich wollte, es war mir auch wurscht. Ich mache das auf jeden Fall. Egal, ob das jetzt den Ruf hat, schwer oder leicht zu sein.
Weil du dir einfach total klar warst.
Genau, ich wäre totunglücklich gewesen, hätte ich irgendwas anderes machen müssen oder hätte ich noch lange länger in der Schule hängen müssen. Also nichts gegen Schule, ne? Aber wobei ich finde, das System dürfte definitiv mal reformiert werden. Aber Lernen ist eine tolle Sache, nur vielleicht nicht immer am Schultisch.
Ja, naja, und wenn für dich halt auch klar war, was du wolltest.
Genau.
Ne? Ja. Also was wäre dann sonst die Alternative?
Genau, natürlich wusste ich nicht das Ausmaß des Ganzen.
Weißt du ja nie.
Nee, das kommt dann nämlich zu.
Ja, ja.
Du weißt das ja nie.
Ja.
Genau, und dann natürlich nehme ich in Kauf, ein unsicheres Einkommen zu haben. Ne? Ich verdiene immer unterschiedlich, jeden Monat. Aber ich bin das jetzt gewöhnt. Ich kenne das nicht anders. Ich gucke immer, wenn ich mehr überhab, dass ich zurücklege. Und wenn ich, ne, und dann habe ich in anderen Monaten weniger, dann nehme ich das. Und es geht soweit gut. Aber klar, ob das immer so sein wird, auch politische Entwicklungen in diesem Land, ich weiß noch nicht, wie das weitergeht für KünstlerInnen. Es macht's auch nicht leichter durch die ganzen Streaming-Dienste und dass weniger Leute physische Alben kaufen oder überhaupt hören und nicht einfach sich an Singles totfressen.
Ja.
Also es ist nicht so einfach, aber ich versuche das gar nicht so negativ zu sehen. Gerade gibt es noch im Live-Sektor die Möglichkeit, Geld zu verdienen, angemessenes im besten Fall. Und ich wäre, ne, wie ich schon gesagt habe, ich würde dann damit umgehen, wenn irgendwas sich verändert. Na klar, passe ich mich an, stelle mich breit auf, ich spiele solo, ich habe ein Jazzquartett. Nächstes Jahr werde ich auch das Trio wieder aufgreifen, meinen eigenen Songs. Und dann bin ich noch Blues Brother in einer Blues Brothers Show. Dann mache ich noch bei einem Projekt mit, das heißt Zeitgeisti, wo die sich so Jahrzehnte vornehmen von Kulturgeschichte, wo dann Leute lesen von Autoren aus der Zeit und verbinden mit der Musik, die in der Zeit rauskam und so weiter. Das ist sehr spannend. Ja, und so mache ich immer mal dies, mal das. Und meine Konstante bleiben aber immer so diese Solo-Geschichten, ne? Dass ich da mit Gitarre meine Songs spiele.
Naja, und das ist ist ja auch was, worauf du dich irgendwie verlassen kannst, ne?
Ja, schon. Aber manchmal wundert mich das auch. Da denke ich, manchmal, ne, kommen auch so Ängste hoch, dass ich denke, boah, ich kann das nicht nochmal so. Oder vielleicht ist es auf einmal vorbei oder ne, oder ich verliere meine Stimme oder aber dann, da muss man dann durch.
Ja. Und sich Sorgen drum machen, wenn es soweit ist.
Genau.
Und sich dann neu aufstellen.
Eventuell. Ja. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch einfach da ansetzen, wo man war, aber oder manchmal habe ich eine Phase, da schreibe ich kaum Songs. Dann denke ich, oh Gott, vielleicht war es das jetzt, vielleicht schreibe ich nie wieder einen guten Song. Das ist natürlich Quatsch.
Ja.
So.
Weil es immer weitergeht.
Genau. Aber ich glaube, man muss entspannt bleiben, weil man sich sonst eigentlich eher selber im Wege steht.
Ja.
So.
Du hast deine Tochter erwähnt, 6 Jahre alt. Ist sie musikalisch?
Wir machen eine kleine Pause und stellen euch unseren heutigen Werbepartner vor. Und zwar ist das der Wind- und Solarparkentwickler UKA. Seit 25 Jahren denkt UKA die Zukunft enkelgerecht und du kannst ein Teil davon sein. Egal, ob als Ingenieur, Betriebswirt, Geograf oder Jurist, bei UKA haben ganz viele Berufsfelder eine Zukunft und leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wenn du dich bewerben möchtest, alle Infos findest du auf uka-gruppe.de. Vielen Dank für die Unterstützung und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Sie ist musikalisch, aber sie ist bisher noch nicht so, dass sie jetzt sich voll an ein Instrument ranschmeißt oder so. Und da lasse ich sie auch. Sie malt sehr gerne. Sie malt sehr viel und ist sehr sportlich. Und dann gucke ich einfach, in welche Richtung sie wählt, ne?
Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass Musik in eurem Alltag jetzt irgendwie...
Naja, doch, zwangsläufig, weil sie mit mir leben muss. Ja. Und ihr Vater ist auch Musiker, also das bekommt sie schon viel mit. Aber ja, manchmal singen wir auch Sachen zusammen oder so. Oder was sie gerne macht, und das ist total süß, wenn ich übe, dann denkt sie sich mit so Figuren Geschichten aus und als würde sie so ein Musical kreieren.
Ach,
also oder so ein Regie für einen Film. Also dass sie, wenn ich dann aufhöre und sage, sie spiel bitte weiter, damit sie ihre Geschichte weiterspielen kann mit der Musik im Hintergrund. Das finde ich total faszinierend, ja. Und da hat die eine Ausdauer. Das ist richtig schön.
Das ist ja schön.
Man denkt sich alles Mögliche dann aus.
Ja. Toll. Wenn ich jetzt so überlege, also ich kenne dich vom Sehen, gesprochen haben wir, glaube ich, noch nie.
Nee.
Seit ganz vielen Jahren, weil ich dich bei Auftritten, wir haben dich öfter gebucht beim Radio und solche Geschichten.
Danke.
Ja, sehr gerne. Und in meiner Wahrnehmung warst du immer ganz schüchtern.
Schüchtern?
Ja.
Kann ich auch sein.
Also so wie ich dich nur wahrgenommen habe im, ne, also im Nebenbei irgendwie machen, tun und
ich so. Ich war früher auch oft recht unsicher, so. Weil, also unsicher in, wie viel darf ich zeigen, was ich kann überhaupt? Wie viel darf ich überhaupt sagen, wer ich bin? Und dann hat man natürlich das Gefühl, dass man auch irgendwie, gemocht werden möchte, so, ne, und irgendwie gerade im Radio oder für die Zeitung dann irgendwie sich kleiner macht oder damit man sympathisch wirkt oder so, ne. Das mache ich jetzt nicht mehr so, weil ich auch da denke, ich möchte mich einfach mal entspannen und nicht das Gefühl haben, ich muss immer irgendwas jemandem recht machen oder so, ne.
Ja.
Und das ist dann vielleicht der Vorzug des Älterwerdens.
Ja, also ich genieße das so sehr. Ich weiß nicht, in wie vielen Podcast-Folgen ich das schon gesagt habe, wie toll ich es finde, älter zu werden.
Ja, also ich habe auch meine Themen damit mit Äußerlichkeiten, also Falten oder große Poren, die kommen und solche Sachen. Aber da bin ich auch noch bei. Ich finde das als Frau nicht leicht.
Ja.
Vor allem, wenn man immer so ein bisschen so den, also so den, ja, so süß war oder so, ne? So dieses, oder sich, ja, gehört hat schon, dass man hübsch ist oder so. Und dann muss man damit, wenn man älter wird als Frau, weißt du, Männer werden reifer und Frauen werden älter, so, ne?
Ist so.
Und dann habe ich eine Zeit lang mich auch gefragt, will mich denn jemand noch mit 50 auf der Bühne sehen? Ist das so? Und letztendlich, auch das ist mir inzwischen wurscht. Ich werde sehen, ob ich noch gebucht werde oder nicht.
Ja.
Und, entweder ich mache das dann noch oder noch, auch wenn ich noch älter bin, oder eben dann nicht.
Nein. So. Und du bist seit 25 Jahren dabei.
Ja.
Ziehst dir rein.
Ja,
und
das
seit
ist voll krass.
25 Jahren wollen dich Menschen sehen. Du warst noch so jung. Und die Menschen, die dir zuhören und die zu deinen Konzerten kommen, die deine Songs hören, Die sind ja mit dir auch gewachsen und ja, älter stimmt. geworden.
Ja. Ja.
Es wäre ja merkwürdig, wenn da immer noch eine 17-Jährige, 15-Jährige, wie auch immer
ja,
stehen
totaler
würde.
Quatsch, ne? Das ist ja wieder so dieser Kopfsalat, den ja. man nicht so macht.
Naja, aber gerade wie wir Frauen halt aufgewachsen sind, es ist
genau.
halt so.
Da tut sich ja, ja jetzt einiges, ja, ja. ne? Ja. Also es wird ja mehr thematisiert mhm. und das ist auch gut und wichtig. Und,
ja. Ja, sich davon aber zu befreien.
Ist eine Aufgabe.
Ist eine Aufgabe und die ist auch nicht leicht. Und ich stelle es mir auch gerade mhm. nochmal anspruchsvoll vor, wenn du so exponiert bist. Du bist auf einer Bühne, Leute gucken dich an.
Genau.
Ne? Also für mich war es nie ein Problem, im Radio zu reden vor 40.000 Leuten
klar,
oder so.
Klar.
Weil
dich sieht keiner.
Mich sieht keiner. Ja. Aber wenn ich auf einer Bühne
ja,
eine Moderation
ich habe das vor allem,
musste,
dass ich jetzt merke, so gerade auch so bei Fotoshootings, ne, dass ja. ich dann denke, oh mein Gott, okay, kannst du vielleicht ein bisschen Photoshop machen?
Ja,
weil
total.
Weil schon so, Gott, da habe ich ja voll die Falten. So, ja. das sieht dann im bestimmten Licht natürlich ja. nochmal krasser aus. Ja. Und dann denke ich so, ja gut, aber es ist, wie es ist, ne, mein Gott. Und ich bin eigentlich froh, dass ich überhaupt noch hier bin. Manche sind nicht ja. 39 geworden, ja, muss man ja auch mal so sagen. Mhm. Und ich fühle mich ja total gut und gesund und ja. jung. Ich habe ja überhaupt, und das ist ja wichtig, mhm. manche sind super jung und wirken total alt und ja. unflexibel und
total.
Ungesund. Ja. Und dann denke ich auch, das ist aber traurig, ne?
Ja, ja und es gibt auch so Menschen, auch gerade bei uns in der Stadt, ich denke da so gerade an ein, zwei Leute, von denen ich fest der Meinung bin, dass die schon so alt geboren sind. So alt und...
Im Negativen meinst du
im,
oder
im Negativen, also ja. alt und unbeweglich. Weißt du? Also nicht von der Physis, sondern vom Kopf.
Vom Kopf, okay.
Ja.
Ja.
So, wo ich denke, ja, okay, du bist jünger als ich, aber ja, da kommt ja mal
ich glaube,
gar
geboren
nichts.
Wird niemand so, ne?
Ja, aber glaube, kennst geboren. Du das, dieses Gefühl von,
ja, ja.
da steckt ein junger Mann im Körper, nein, ein alter Mann im Körper eines jungen Mannes.
So. Ja, klar, genau. Es tut mir dann echt leid, dass wahrscheinlich da einfach vielleicht nicht so die ja, die Einflüsse da waren oder
ja.
die Inspirationen so ja. dafür.
Ja, oder auch vielleicht auch gar nicht so das Bedürfnis da ist, sich nochmal irgendwie zu verändern oder Sachen anders zu machen oder anders zu betrachten. Ist ja, also muss ja nicht immer eine Sache des Unvermögens sein.
Ja. Wobei ich finde, dass Veränderung ja eigentlich so der Kern des Lebens ist, ne? Man denkt immer, es bleibt alles so, wie es ist.
Ja.
Und man selber muss auch nicht mitgehen, aber ich glaube, dass wenn man irgendwie halbwegs intelligent durchs Leben geht, dann sollte man wandlungsfähig sein.
Ja, absolut.
In irgendeiner Hinsicht, weil sonst ist es einfach nicht am Puls so, ne?
Ich fände es auch langweilig für den Kopf.
Ja, klar.
Mhm.
Genau.
Wobei Sicherheit und eine Konstante im Leben finde ich persönlich auch wichtig.
Ja. Aber wer gibt dir das? Oder ne?
Das muss
Was
ich mir
gibt
selbst
dir das?
Geben.
Genau,
ja.
das denke ich auch. Ja. Und ich glaube, umso mehr man das in sich findet und das, ich glaube, das ist auch echt eine Aufgabe
Voll.
Und das darf auch schwanken. Ich,
yeah.
glaube, ich glaube, mal ist man näher an sich dran und mal
yeah.
ist man irgendwie yeah. ganz weit weg. Aber umso mehr man bei sich ist, desto freier kann man sich auch bewegen.
Ja, aber sich auch nicht grämen, wenn man eben mal nicht bei sich ist, ne?
Nee, genau.
Ja, ja. Also heute habe ich einen Tag, da bin ich gar nicht bei mir.
Mm. Ja.
Also, ne, und sonst halte ich mich eigentlich für sehr...
Ja.
Bei mir tatsächlich.
Hm.
Aber es geht halt auch nicht immer.
Nee, genau, das ist mal mehr, mal weniger,
genau.
absolut. Aber ich finde, also bei mir ist es dann immer das Ziel, dass ich da wieder hinkomme.
Ja.
So. Was mir hilft, ist, mir meinen Körper bewusst zu machen,
mhm.
dass ich darin wirklich wohne und präsent bin und nicht mhm. irgendwo daneben stehe.
Ja.
Weil das hilft total.
Also ganz haptisch auch.
Ja,
ich bin jetzt
ja, voll.
Hier.
Und auch vielleicht mhm. in den Atem zu gehen oder
mhm.
so. Und deswegen mache ich auch Yoga.
Ja.
Weil das so ein super Werkzeug ist einfach.
Mhm.
Ich würde es gar nicht so anders beschreiben als einfach ein sehr gutes Werkzeug.
Mhm. Es schwören so viele darauf,
mhm.
ne? Ich habe da nie einen Zugang
ja.
gefunden.
Ich habe nur ein Problem damit, wenn das so in diese Wellness-Ecke geht.
Ja.
Weil für mich hat das damit, also jedenfalls nicht mit dem Begriff, der, was man jetzt damit verbindet. Jeder
ja.
hat ja auch immer eine andere Definition zu Begriffen. Aber das Gefühl, was eigentlich dadurch entsteht oder was vermittelt werden soll, wäre dieses Self-Care,
ja.
lalala. Ich weiß nicht warum, aber ich habe schon immer so ein Problem mit diesen Ausdrücken, weil
mhm.
das trifft nicht den Kern der Sache irgendwie.
Was ist für dich der Kern?
präsent im Leben zu stehen und Dingen begegnen zu können. Mhm. Gar nicht so sehr den Fokus wieder auf sich zu haben. Da werden jetzt bestimmt viele schreien, oh Gott, wie kannst du sowas sagen? Ist doch voll wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und das ist auch ein Paradox auf einer gewissen Art und Weise. Aber für mich dieser Begriff Self-Care funktioniert nicht.
Ich habe es noch nicht richtig geschnallt, was dich daran abstößt.
Ja, ich versuche das auch gerade zu beschreiben. Also ich glaube, ich weiß, was es ist. Natürlich ist einmal schon dieser Begriff, der verwendet wird oft von einem bestimmten Klientel oder was ich jedenfalls damit verbinde oder einer bestimmten Art und Weise, sich Gutes zu tun, um wieder zu funktionieren.
Ah, okay.
So. Und vor allem auch hat es sowas Trendiges. Also, und sowas wie, ich glaube, mir geht es eher um die Beschreibung, um das Wort, muss ich sagen.
Ja. Also, es ist sowas wie so ein Modebegriff aus der Beauty-Industrie.
Ja. Ja.
Aber genutzt von der Rentenversicherung, ja, damit du ordentlich mal loben kannst?
Das auch. Okay. Aber es hat, genau, es hat auch irgendwie was Kapitalistisches, weil damit so viel Geld gemacht wird. Mit Wellness und Self-Care und diesen ganzen Dingen. Statt wirklich zu sagen, ich sehe das jetzt mal ganz pragmatisch, dass ich meinen Körper fit halten will fürs Leben. Mhm. Einfach, dass er gut, dass er reibungslos durch den Tag gehen kann, dass ich ihn vielleicht nicht mal richtig bemerke, weil ich keine Schmerzen habe oder weil ich flexibel bin oder stark. Und genauso möchte ich den Atem vielleicht nutzen, um meine Gedanken zu beruhigen oder die zu beobachten oder ne, oder dass ich keine Ahnung. Shishi und dieses Glitzer und lalala, da habe ich irgendwie, das ist nicht meins.
Das sind Begriffe irgendwie aus so dieser Hochglanz-Industrie,
genau.
Ne?
Ja, genau. Ja.
Okay, das verstehe ich.
Und ich finde, dass das in gewisser Hinsicht dann auch wieder eben an dem Ziel vorbeischießt. Mhm. So. Weil man irgendwie auch in so einem, ich muss mich um mich kümmern. Ich will das jetzt gar nicht so. Ich brauche auch Zeit für mich, so, das ist klar. Aber es hat dann immer sowas auch, sowas Ich-mäßiges.
Ja. Ich denke.
Ja, ich kann das nicht so beschreiben. Ich werde da auch noch mal drüber nachdenken, warum ich damit so hadere.
Es klingt ein bisschen so, als hättest du keinen Bock auf so ein überhöhtes Ego.
Nee, genau. Nee, also ein Ego ist wichtig, um eine Persönlichkeit zu haben oder um Grenzen zu stecken oder sowas. Aber ansonsten ist es total gut, möglichst wenig davon zu haben.
Ja, also wenn man es zusammenfassen möchte, für dich ist es wichtig, dass man sich um sich kümmert, aber sich nicht so nach vorne stellt. Ja?
Was heißt nach vorne stellen? Ich kann mich ja mit meiner Musik nach vorne stellen zum Beispiel. Mhm. Oder auch, wenn ich auch jetzt Yoga-Unterricht gebe, ne? Und ich bin selber auch Schülerin, das wird auch nicht weggehen, ne? Mhm. Also ich unterrichte das zwar, aber ich bilde mich da auch immer weiter, so gut ich kann und das integrieren kann, ne? Aber ich stelle mich in den Dienst davon. So.
Vielleicht passt das ein bisschen zu dem Beginn unseres Gesprächs, als ich dich gefragt habe, dass ohne Musik alles Murks wäre, weil das ja eine sehr absolute Aussage ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, es geht halt immer um mich oder immer um dich, dann ist es zu absolut vielleicht.
Ja, vielleicht, genau. Und ich finde auch, dass man sich selber möglichst auch freier betrachten sollte, dass man mehr ist als das, was man vielleicht jetzt gerade tut oder dass man mehr machen könnte, dass man da sich selber oft nur im Wege steht oder von bestimmten Prägungen, die man mit der Zeit so mitgenommen hat. Aber ja, das erfordert eine gewisse Fähigkeit zu reflektieren. So, aber vielleicht, ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann was ganz anderes noch mache.
Was schwirrt dir im Kopf rum? Schwirrt schon was?
Nein, nicht wirklich. Mich interessieren viele Dinge, mhm, aber dann lese ich vielleicht darüber was eher, als statt, mhm, dass ich wirklich sage, ich gehe da den Weg. Aber nee, ich habe wirklich nichts Konkretes. Aber ich möchte eben nicht in diese Schiene rein, dass ich nur das bin und das zum, mhm, Ende meines Lebens just because, heißt ja. So.
Da ist mehr drin.
Ja, bei jedem, mhm, ne, nicht nur bei mir. Mhm. Also, ja.
Ja. Ja, es ist schön, wenn man es entdecken kann.
Hm. Ja, total.
Ja. Ja, spannend.
Genau. Jetzt freue ich mich sehr auf das neue Album, was ich aufgenommen, mhm, habe. Das ist jetzt im Presswerk und wird hoffentlich in der Vorweihnachtszeit da sein. Das ist jetzt was, wo ich zum Beispiel das Gefühl hatte, das muss ich jetzt machen oder es ist wieder dran. Das bin ich mir so ein bisschen schuldig nach natürlich sind die Songs persönlich. Ne? Mhm. Also ich kann, wenn sie erstmal geschrieben sind, mich gut davon lösen, dann sind die auch irgendwie, haben die so ein Eigenleben. Mhm. Aber wenn ich sie schreibe, dann sind die natürlich sehr persönlich. Und da hatte ich das Gefühl, dass es für mich wichtig ist, eine gewisse Zeitspanne abzuschließen. Und das habe ich mit dem Album gemacht.
Mhm. Was ist das für eine Zeitspanne?
Das Thema Männer ist ja nicht so einfach, ne? Mhm. Da hatte ich jetzt hatte ich so hier und da Geschichten, die es sind ja alle immer so emotional nicht erreichbar, habe ich so festgestellt, mhm, nachdem ich jetzt wieder Single bin. Das war mir gar nicht so klar. Das war früher irgendwie nicht so. Da war das irgendwie, also habe ich jedenfalls nicht so empfunden. Da wurde sich freiwilliger lieber gebunden als heute.
Mhm. Hast du eine Erklärung für? Ist das eine Zeitgeist-Sache?
Ich glaube ganz bestimmt, es ist eine Zeitgeist-Sache. Ich glaube auch, dass es am Digitalen liegt. Mhm. Ich selber bin nicht auf einer Dating-Plattform, mhm, weil mir das zuwider ist, mich auch so darzustellen und Menschen durchzuswipen. Das mag ich nicht. Und das finde ich übrigens auch sehr kapitalistisch. Mhm. So. Das machen ja fast alle. Mhm. Und so ist natürlich tatsächlich der Markt recht groß für verschiedene Erfahrungen, mhm, die du sammeln kannst in deinem Körbchen.
Ja.
So, und die Auswahl ziemlich groß von verschiedenen Menschen, denen man begegnen kann. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch da wieder, ist ja oft so dieses Thema alte Wunden. Mhm. Ne? Oder ich wurde verletzt, deswegen möchte ich mich jetzt nicht binden. La 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 la. Ja, irgendwie kein Verständnis für.
weil da auch wieder die Überzeugung greift.
Das ist vorbei. Ja. Es ist vorbei. Mhm. So. Es kann einen prägen, aber es muss einen nicht ausmachen. Mhm. Und jeder Mensch, finde ich, ist es wert, frisch angeschaut zu werden, so gut es geht. Mhm. Aber klar, ich meine, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch verantwortungsbewusst zu sagen, ich bin nicht in der Lage, eine Beziehung einzugehen, weil bin ich halt nicht, oder ich bin noch nicht geheilt oder so, aber dann kann ich nicht verstehen, wenn man dann was mit wem anderes anfängt. Ja. Dann würde ich gar nichts machen.
Ja, es ist nicht konsequent, ne?
Nee, es ist sehr unkonsequent. Ja.
Ja. Naja, und verletzt dann im Zweifelsfall dann diejenigen, die sich dann binden wollen, ne?
Genau. Mhm. Und ich habe keine Angst vor Verletzung, weil ich bin wirklich auch der Meinung, dass das Teil vom Leben ist, ne? Mhm. Es ist auch da habe ich so, dass ich empfinde das ein bisschen anders. Ich finde, am meisten lernt man auch daraus, wenn man tatsächlich durch schwierige Zeiten geht, mhm, emotional, dann kommt man auch öfter, man kommt näher zu sich.
Ja.
Nicht, dass ich verletzt werden möchte, aber wie gesagt, ich finde es falsch, sich von seinen Ängsten leiten zu lassen. Und niemand hat gesagt, dass das Leben schmerzfrei ist. Mhm. Ne? Und darum denke ich eher, ja, begegne den Dingen und setze dich damit auseinander, mhm, statt alles wegzuschieben.
Braucht aber auch eine Menge Mut, finde ich.
Mut oder Klarheit?
Beides.
Ich glaube, wenn man bestimmte Klarheit hat, braucht man keinen Mut. Weil...
Kannst du ein Beispiel geben?
Ja. wenn man sich eine, ich sage mal, eine bestimmte Einstellung erarbeitet hat, und es kann sein, dass man daran immer wieder drehen muss, mhm, ne? Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man da nicht einmal ankommt und dann bleibt man da und das ist easy. Mhm. Nee, ich glaube, dass das immer wieder hinterfragt wird. Aber wenn man sich vielleicht eine gewisse Einstellung erarbeitet hat, wie jetzt zu sagen, ich stelle mich in den Dienst der Dinge, mhm, als Beispiel, dann brauche ich keinen Mut dafür, das so durchzuziehen, sondern oder wenn ich zum Beispiel weiß, das Leben ist vergänglich, ja, und wahrscheinlich die Wahrnehmung, die du auf mich hast, kann ich sowieso nicht beeinflussen. Mhm. Du denkst dir sowieso deinen Teil. Ich kann gar nicht viel machen. Ich kann eigentlich nur Christine sein und hier sitzen und das sagen, was ich sage. Und du denkst dir sowieso deinen Teil.
Du kannst das nicht steuern.
Ja. Und deswegen brauche ich vielleicht nicht Mut, um hier in den Podcast zu gehen, sondern einfach Klarheit, dass Dinge sowieso Schall und Rauch sind letztendlich. Mhm. Auch dieses Gespräch, auch wenn ich es sehr schön finde. Aber es sind die Dinge vergehen.
Ja. Es hat ganz viel mit Loslassen zu tun.
Genau.
Kontrolle abgeben.
Ja.
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 Spannend.
Finde ich auch. Mega, ja, mega. Total spannend.
Ja.
Ja.
Sag mir, wie dein Album heißt und wann es rauskommt.
Ja, das Album heißt Lifeline.
Mhm.
Also wenn man es einfach so auf Deutsch übersetzt, würde man natürlich an Lebenslinie denken, eine Hand oder so. Aber das kann es auch bedeuten. Aber im Englischen ist es eigentlich eher die Rettungsleine.
Ah, okay. Also,
genau, man kann zum Beispiel sagen, in this situation, Christina was my lifeline. Mhm. Jetzt als Beispiel, ne, dass du für mich die Anker warst, oder die Person, die mir geholfen hat, aus einer schwierigen Situation zu kommen. Genau, und das war für mich emotional jedenfalls gesehen als Metapher die Musik, die ich geschrieben habe.
Mhm.
Genau, und ich habe kein genaues Datum noch nicht, wann es physisch da ist, aber ich weiß schon mal, wann das Release-Konzert sein wird, und das wird am 25. Januar sein im Bunker Ulmwall.
Da sollten Menschen auf jeden Fall hingehen.
Ja, das wird mich voll freuen. Ja. Das wird mich so freuen. Vor allem habe ich das Glück, dass sehr viel tolle MusikerInnen mitgespielt haben, und die werden auch alle dabei sein.
Toll.
Im Bunker.
Super.
Ja, also da werde ich bestimmt auch recht nervös sein.
Ja.
Ja.
Das gehört dazu, oder?
Ja, ja, also jedenfalls in Bielefeld, das ist ganz interessant. Wenn ich in Berlin spiele, habe ich das nicht.
Naja, es ist dein Zuhause, ja, ganz genau. Viele Menschen kennen
genau,
dich. Ne?
Genau, genau, ja. Da will ich es nochmal extra gut machen.
Ja, ist
irgendwie
doch klar.
Ja,
ja.
Genau, und da freue ich mich sehr drauf. Und ja, aber ich denke, wie gesagt, dass es physisch auch da ist, für Weihnachtsgeschenke zu kaufen.
Genau.
In der Vorweihnachtszeit. Aber das werde ich dann auf den sozialen Medien dann noch publik machen und auf meiner Homepage.
Sehr schön. Ich wünsche dir für das Album, für den Auftritt das Allerbeste.
Dankeschön.
Und danke dir ganz besonders für dieses Gespräch. Das war genau das, was ich heute gebraucht habe.
Das freut mich voll.
Dankeschön.
Bielefelder, der Podcast für Stadtmenschen, wird präsentiert vom Bielefelder Tipps Verlag, der Social Media und Podcast Agentur Kundenfokussiert und der Bielefeld Marketing.